Finanzabsprachen gegriffen. Sofern sich die Angeklagten geständig einlassen, werden ihnen Bewährungsstrafen innerhalb eines vereinbarten Rahmens in Aussicht gestellt. Ein Netzwerk von Einzeltätern. Das Resultat dieser Strategie sind in den meisten Fällen jedoch nur Proforma-Geständnisse. Offenbar gibt es eine Vernetzung zwischen diesen Akteuren und Gruppierungen, die in der Lage ist, mehr oder weniger clandestin so einen Angriff zu organisieren. Die Sicherheitsbehörden wollen davon im Vorfeld zumindest nichts mitbekommen haben. Und auch nach dem Angriff lieferten die Ermittlungen nur dürftige Erkenntnisse. Die meisten Verfahren fanden am Amtsgericht Leipzig statt. Am Amtsgericht Eilenburg wurden 8, in Torgau 2 und in Grimmer eine Person verurteilt. Am Landgericht und Amtsgericht Dresden sowie Pirna wurden insgesamt 5 Personen rechtskräftig verurteilt. In Dresden wurden die Angriffe auf Konnewitz im Zuge der mittlerweile 4 Prozesse gegen Mitglieder der Freien Kameradschaft Dresden mitverhandelt. Insgesamt machen Bewährungsstrafen von 8 Monaten bis zu einem Jahr und 11 Monaten den Großteil der verhängten Strafen aus. In gut 2 Dritteln der Fällen im Ergebnis von Hauptverhandlungen, insgesamt 74 Urteile, sowie in 24 Fällen über Strafbefehle. 8 Angeklagte wurden zu Geldauflagen, Verwarnungen oder Sozialstunden verurteilt. 2 Personen wurden zu Freiheitsstrafen verurteilt, die nicht zur Bewährung ausgesetzt sind. Dabei handelt es sich in einem Fall um eine Einheitsjugendstrafe von 3 Jahren, im anderen Fall um eine Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren. Neben dem schweren Landfriedensbruch in Konnewitz sind in diesen Fällen also noch weitere Straftaten ins Urteil eingeflossen. Rechte Rechtsanwälte. Die Angeklagten lassen sich vor Gericht durch eine bunte Mischung von Anwältinnen vertreten. Während sich die meisten darauf beschränken, für ihre Mandanten ein möglichst mildes Urteil herauszuschlagen, ziehen andere Prozesse beispielsweise durch Befangenheitsanträge gegen die Richterin in die Länge. Wieder andere Anwältinnen nutzen den Prozess, um sich selbst zu profilieren. So schwadronierte einem Anwalt aus Dresden in seinem halbstündigen Abschlussplädoyer unter anderem über seinen Vater und die vom Denkerstaat entrückte Jugend, nur um am Ende gar nichts Konkretes zu fordern. Diesen Prozess werden wir übrigens auch gleich vorführen. Aber auch bekannte rechte Szeneanwälte waren bereits als Verteidiger im Konnewitz-Prozess zu erleben. Darunter Frank Hannig aus Dresden, ehemaliger Verteidiger des Angeklagten Stefan E. im Prozess wegen Mordes am CDU-Politiker Walter Lübcke. Olaf Klenke aus Cottbus, Verteidiger von Ralf Wohlleben im NSU-Prozess. Andreas Wölfel, Burschenschaftler. Wolfram Narath, ehemaliger Vorsitzender der Wiking-Jugend und ebenfalls Verteidiger von Ralf Wohlleben im NSU-Prozess. Und Dirk Waldschmidt, ehemaliger hessischer MPD-Kader, vorrangig kurzzeitig Verteidiger von Stefan E. im Lübcke-Prozess. Waldschmidt fiel durch die Bemerkung auf, er bereue es, angesichts der Lage des Amtsgerichts in die Südvorstadt unweit von Konnewitz keine 9 mm gepackt zu haben. Der Redebeitrag ist hiermit vorbei. Wir würden jetzt mit dem Schauspiel beginnen. Wir haben uns 4 Prozesse uns zu Gemüte geführt und diese versucht zu skripten. Wie gesagt, es handelt sich um ein komplett satirisches Schauspiel, wo aber dennoch die Inhalte, so wie sie im Amtsgericht stattgefunden haben, auch wirklich passiert sind. Dann viel Spaß und bis später.
Erster Akt. Nazi-Hools. Die wahrscheinlich längste, letzte Reihe der Welt. Mehrere hundert KameradInnen aus der Provinz und der großen Stadt auf der Suche nach dem roten Viertel von Sachsen, dem Mythos Konnewitz. Sie bleiben fast alle auf der Auerbachstraße hängen. Mit ihrer Naivität werden sie von der sächsischen Justitia äußerst milde bedacht. Ein absurdes Theater, ein Drama über die sächsische Demokratie, über Verharmlosung und Ignoranz, zum Lachen und Weinen, zum Verzweifeln und zum Nachdenken über sich selbst. Prozess 5 gegen Brian E. und Nick S. Am 28.11.2018 findet der 5. Prozess am Amtsgericht Leipzig statt, bei dem die beiden Angeklagten Brian E. und Nick S. wegen schweren Landfriedensbruch zu jeweils 1 Jahr und 4 Monaten auf Bewährung verurteilt werden. Es sind vertreten Vorsitzende Richterin, Richterin Höhme, Anklage Staatsanwalt Sprinz und Staatsanwältin Daute, heute anwesend Staatsanwalt Sprinz, Angeklagte Brian E. und Nick S. Verteidigung Anwälte Meier für Nick S. und Schäfer für Brian, vertreten durch Rechtsanwalt Schäfer. Wir eröffnen die heutige Sitzung. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich bitte um Ruhe im Gerichtssaal. Richterin Höhme verliest die allgemeine Anklageschrift.
Ja, ist klar. Herr S., Ihnen wird zusätzlich vorgeworfen, schwarz vom Mund gewesen zu sein. Sie haben das Wort.
Mein Mandant, Herr Nick S., erklärt, dass er am 11. Januar nach Konnewitz gefahren ist, um lediglich Präsenz zu zeigen. Er hat in Kauf genommen, dass an dem Abend etwas passiert, was er aber auch nicht so genau wusste, was da wirklich sein wird. Er ist an einem Tagabend alleine nach Konnewitz gereist und hat sich vor Ort einer Gruppe angeschlossen. Er hatte sich im Vorfeld so eine Woche vorher mit den Leuten getroffen, aber genaueres über die Organisation ist ihm auch nicht bekannt. Mein Mandant möchte nicht genau sagen, wie und mit wem dieses Treffen stattgefunden hat. Ich finde dies nachvollziehbar. Ihm ist klar, dass er sich hätte entfernen können. Aber er ist weiter mitgelaufen, hat sich jedoch nicht aktiv an Sachbeschädigungen und weiter Straftaten beteiligt. Natürlich, er hat Fehler gemacht, aber er bereut es.
Herr S., mir ist nicht ganz klar, wie der Abend für Sie abgelaufen ist. Sie sind also alleine zu einem Ihnen vorher bekannten Treffpunkt gefahren, aus dem Auto ausgestiegen und dann ging's los?
Ja, ich bin alleine zu Hause los und mit dem Auto nach Leipzig gefahren. Ja, ich wollte ja eigentlich zu Legida, aber ich kenne mich in Leipzig überhaupt nicht aus. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo ich mein Auto da abgestellt habe. Ja, und dann bin ich so 20 Minuten zu Fuß gelaufen und da habe ich dann die anderen getroffen.
Und Sie sind also zufällig auf die Gruppe gestoßen?
Ja, ich hatte keine Ahnung, wo Legida läuft. Kein Plan. Ich war ja noch nie in Konnewitz. Warum auch? Ich wollte halt Präsenz zeigen. Und ja, deswegen bin ich nach Leipzig.
Welche Kleidung haben Sie getragen?
Ja, es war ja kalt. Also hatte ich einen Schal und Handschuhe dabei. Und schwarze Klamotten. Aber vermummt? Nein, vermummt war ich nicht. Niemand war da vermummt. Hab zumindest niemanden gesehen. Und Schlagwerkzeuge hatte ich auch keine dabei. Ich bin dann mit der Gruppe in Richtung Konnewitz gelaufen, aber keine Ahnung, wie genau. Ich bin auch ziemlich weit hinten gegangen, also sehr weit hinten. Ich habe da gar nichts mitbekommen.
Sie haben also nicht mitbekommen, dass Gewalttätigkeiten und Sachbeschädigungen begangen wurden?
Nein, gar nichts. Erst ganz am Schluss habe ich gesehen, wie da ein Spiegel abgetreten wurde, habe aber auch keine Rufe oder so gehört. Wie gesagt, so weit hinten, das konnte ich gar nicht hören.
Und wieso haben Sie sich nicht von der Gruppe entfernt?
Ja, wie ich ja schon sagte, ich kenne mich ja nicht aus in diesem Konnewitz. Und dass da Sachen kaputt gemacht wurden, ja, keine Ahnung, das ist mir erst viel zu spät aufgefallen. Ich kannte ja auch da niemanden. Und von den Leuten, mit denen ich mich vorher getroffen hatte, da war jedenfalls niemand dabei.
Ja, wenn ich da bitte kurz nachfragen darf, was verstehen Sie denn unter Präsenz zeigen?
Ja, Sie wissen schon, Flagge zeigen, halt das sagen, was man, man darf ja sonst nicht sagen, deswegen Präsenz zeigen, aber keine Sachbeschädigung.
Nun gut, also Herr S., wir kommen später nochmal auf Sie zurück. Nun zu Ihnen, Herr E., ich bitte um Ihre Erklärung.
Mein Name ist Brian. Ich komme aus Leipzig und studiere Jura. Ich habe vorher an der TU Dresden studiert und arbeite als Rechtsreferendar in Chemnitz am Amtsgericht.
Sie können sich ruhig setzen.
Okay. Also ich war immer schon politisch. Ich bin schon früher zu den Montagsdemonstrationen in Leipzig gegangen. Egal ob rechts oder links, die waren damals ja noch unpolitisch. Als dann die ganzen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, da bin ich schon politischer geworden. Da hat sich auch der ganze gesellschaftliche Diskurs verändert. Ich bin dann auch immer zu Pegida nach Dresden gefahren. Bei Legida war das dann schon anders, da sind ja die Leute auch bedroht und bespuckt worden. Als dann am 12.12.2015 linke Chaoten Leipzig Randale gemacht haben, da wollte ich dann schon zum Legida-Geburtstag gehen. Ich bin dann mit dem Fahrrad nach Konnewitz gefahren und bin in einer Seitenstraße auf eine Gruppe Menschen gestoßen, die ich nicht kannte. Die haben mich dann auch gleich angesprochen, ob ich eine Zecke bin. Habe ich natürlich Nein gesagt. Dann sollte ich mitkommen. Dann bin ich mit denen mit und dann haben sich plötzlich ein paar von denen vermummt. Ich war nicht vermummt. Als dann alle auf die Wolfgang-Heinze-Straße abgebogen sind, gab es ein Kommando, los jetzt. Und da hätte ich eigentlich gehen können, habe ich auch drüber nachgedacht, aber dann hat uns die Polizei festgesetzt.
Und warum sind Sie nicht gegangen, wenn Sie drüber nachgedacht haben?
Ja, ich hatte Angst vor den ganzen Hühnern, die da waren. Und ich kannte mich auch nicht aus vor Ort.
Hey, arbeiten Sie nicht selbst als Türsteher in einem Nachtclub in der Leipziger Südvorstadt und machen seit vielen Jahren Kampfsport, nehmen sogar an Kämpfen teil? Mit anderen Worten, Herr E., sind Sie nicht selbst ein Hühner?
Ja, ich hatte trotzdem Angst vor denen. Also auch auf der Wache. Da wollte ich auch nichts Falsches sagen, als sie dann alle neben mir standen. Ich war ja auch selber schockiert, was da am 11.01. passiert ist. Diese ganzen Gewaltexzesse, ich wusste ja nicht, dass dort Straftaten begangen werden sollen. Also ich selbst bin ja auch gegen Gewaltexzesse. Ich bin ja selbst ein Opfer linker Gewalt. Die haben nämlich im Internet Lügen über mich verbreitet und mein Moped angezündet. Dann kam der Verfassungsschutz zu meinen Eltern. Mit denen habe ich mich dann getroffen, also mit dem Verfassungsschutz. Also dass dort so Sachen passiert sind, also so physischer und psychischer Schaden bei Leuten, das tut mir wirklich leid.
Was genau verstehen Sie denn darunter, ein politischer Mensch zu sein?
Na, dass die Linken mich im Internet geoutet haben, das hat mich schon sehr geprägt. Und ich habe ja auch überhaupt nichts gegen Ausländer. Hier mein Kumpel, da ist er, der ist auch da. Der ist zum Beispiel auch ein Ausländer und der hat auch linke Meinung.
Wenn ich hier kurz reingrätschen darf, der besagte Kommilitone ist Verbindungsstudent aus Chemnitz.
Herr E., würden Sie sich dann selbst einem bestimmten Lager zuordnen?
Nein, da möchte ich mich nicht festlegen.
Mir liegt zufällig dieser besagte Artikel vor, in dem Ihnen unter anderem vorgeworfen wird, das Wort Judensau gerufen zu haben und ein Thorsteiner-T-Shirt getragen zu haben. Ihnen wird außerdem unterstellt, zentrale Kader der identitären Bewegung aus Halle getroffen zu haben. Was sagen Sie dazu?
Also Judensau, sowas habe ich noch nie gesagt. Also so ein Thorsteiner-T-Shirt habe ich vielleicht mal, also einmal habe ich das getragen. Überhaupt, ich habe nichts gegen Ausländer. In meinem Gym trainieren auch ganz viele unterschiedliche Leute. Also ja, und ja, der Mario von der IB, ich habe mich mit dem getroffen, aber ich kenne ihn nicht persönlich.
Frau Richterin, keine weiteren Fragen.
Im weiteren Verlauf des Prozesses treten mehrere ZeugInnen, unter anderem Polizeibeamte und AnwohnerInnen auf. Es werden mehrere Videos gezeigt und Notrufe abgespielt.
Ich erbitte im Folgenden die Plädoyers.
Nun, Hohes Gericht, die Beweislage ist recht eindeutig. Beide Beschuldigte haben sich schuldig gemacht, in meinen Augen, die aktive Tatbeteiligung durch das ostentative Mitmarschieren damit begangen zu haben. Beide Beschuldigte sind entsprechend des im Gesetz nach § 125a gegebenen Strafrahmens von 6 Monaten bis zu 10 Jahren Freiheitsentzug zu verurteilen. Besonders Brian E. als Jurastudent und Rechtsreferendar hätte es mehr als alle anderen wissen müssen, dass das nicht rechtens sein kann. Es hat genügend Fluchtmöglichkeiten gegeben, er hat das Risiko, sein Referendariat zu verlieren, in Kauf genommen. Er hat das Risiko gekannt und sich trotzdem darauf eingelassen. Auch Ihnen, Nick S., glaube ich nicht, dass Sie nichts mitbekommen haben wollen. Ich fordere für beide Angeklagte eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten.
Also stimmt der Staatsanwaltschaft weitestgehend zu. Also der Staat muss da hart reagieren und das tut er auch. Aber das Ganze ist ja jetzt auch schon 3 Jahre her und Es war auch alles eine ziemlich aufgeheizte Stimmung und mittlerweile, es sind jetzt auch andere Zeiten gekommen. Mein Mandant Brian E. ist ja auch selbst Opfer übler Nachrede, daher denke ich, dass ein Jahr vollkommen angemessen ist.
Nun gut, ich spreche mein Urteil. Zwar können wir den Angeklagten keinen konkreten Sachbeschädigungen nachweisen, jedoch haben sie durch ihr Mitlaufen die Gruppe bestärkt und die Taten ermöglicht. Ich kann keine Ängstlichkeit im Verhalten von Brian E. erkennen. Er ist wohl eher gröhlend mitgelaufen. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagten werden zu einer Freiheitsstrafe von je 1 Jahr und 4 Monaten, welche auf Bewährung zu 2 Jahren ausgesetzt wird, verurteilt.
Im Anschluss des Prozesses geht Brian E. in Berufung. Im Sommer 2019 finden die Berufungsverhandlungen dann statt. Beim ersten Termin im Juni 2019 meldet Brian sich krank. Im August 2019 erscheint er auch nicht zum zweiten Termin. Er wurde am Vorabend beim Training K.O. geschlagen, wie er kurzfristig mitteilte. Erst Ende des Jahres 2019 konnte das Verfahren abgeschlossen werden. Das Urteil gegen ihn ist rechtskräftig. Eine erneut beantragte Revision wurde abgelehnt. Sein Rechtsreferendariat konnte er aber ungehindert weiterführen. Ob er sein zweites Staatsexamen bestehen wird, das steht auf einem anderen Blatt. Prozess 12 gegen Paul H. und Maximilian K. Am 12. März 2019 findet der nunmehr 12. Prozess am Amtsgericht Leipzig gegen die mutmaßlichen Täter des Angriffs auf Konnewitz statt. Die Angeklagten Paul H. und Maximilian K. werden dabei zu Bewährungsstrafen nach Jugendstrafrecht verurteilt. So oder so ähnlich hat sich ihre Verhandlung abgespielt. Es spielen im Folgenden Vorsitzende Richterin Jugendrichterin Ludewig, Anklage Staatsanwalt Kuka, Angeklagte Paul H. und Maximilian K., Verteidigung Rechtsanwalt Engmann. Die Sitzung beginnt und Staatsanwalt Kuka verliest die Anklageschrift.
Neben dem Vorwurf des Landfriedensbruchs durch ostentatives Mitmarschieren wird zusätzlich Maximilian K. vorgeworfen, einen Schlauchschall mitgeführt zu haben.
Dann schießen Sie mal los, Herr K. Was war da los am 11.01.?
Ja, ich war damals halt viel im Fußballumfeld von Lok Leipzig unterwegs gewesen. In das Geschehen, sage ich jetzt mal, also in das Geschehen am 11.01.2016, da bin ich eher so reingerutscht. Zu den Leuten, also zu den damaligen Freunden, da habe ich auch heute gar keinen Kontakt mehr.
Was sind denn das für... Was sind denn das für Leute, diese damaligen Freunde, etwa falsche Freunde?
Ja, Jugendliche halt. In meinem Alter. Politisch ist da keiner gewesen.
Würden Sie sagen, dass Sie da in einen Sumpf oder in eine Blase hineingerutscht sind?
Ich sag mal so, da gibt's schon politisch rechte Fans. Mit denen war ich schon befreundet und bin da bei denen mitgegangen, klar. Aber von diesen Aktivitäten, von denen, da distanziere ich mich natürlich.
Zurück zum 11.01.2016. Bitte schildern Sie uns, wie Sie die Geschehnisse erlebt haben. Wo waren Sie innerhalb dieser Gruppe?
Also auf jeden Fall relativ weit hinten. So in der Mitte hinten.
Und woher wussten Sie von dem Treffen?
Na, von dem Treffpunkt habe ich über WhatsApp von hier Paul erfahren. Den Rest, die Leute, mit denen ich zum ersten Treffpunkt gefahren bin, da kenne ich nur die Spitznamen.
Und in wessen Auto sind Sie damit gefahren?
Das will ich nicht sagen.
Na gut, dann erzählen Sie mal weiter.
Ich und die anderen waren auf jeden Fall nüchtern zu dem Zeitpunkt. Wissen Sie, in Konnewitz war es gefährlich.
Was heißt denn gefährlich?
Na, neben mir wurde zum Beispiel Pyro gezündet, Steine geschmissen, sowas.
Ha, ich verstehe. Und da haben Sie dann den Druck verspürt, mitzulaufen?
Nee, Druck nicht, das wäre ja peinlich. Ich wollte was ändern.
Also, nun zu Ihnen, Herr H. Sie arbeiten bei DHL und Herrn K. kennen Sie doch aus Schulzeiten. Wollen Sie denn zu den Geschehnissen am 11.01. sich äußern?
Also, mein Mandant möchte eine Erklärung abgeben. Also, es war einmal der 11.01.2016.
Es folgt die gleiche Geschichte wie bei Maximilian K.
Dabei muss man ganz klar feststellen, mein Mandant war der typische Mitläufer. Weder in der Vergangenheit noch heute war er irgendwie politisch rechts. Paul H. geht immer, also ich wiederhole, immer schwarz gekleidet aus dem Haus. Er ist zum Naunhofer See gefahren, weil dort viele Leute erwartet wurden. Dabei ist er in seiner eigenen, wirklich in seiner eigenen Gruppe gelaufen. Die Person dahinter kannte meinen Mann dann gut. Er hat sich mehr oder weniger wohlgefühlt.
Ah, Ihr Mitangeklagter meinte doch niemanden erkannt zu haben.
Also, jedenfalls in Konnewitz ist mein Mandant Paul H. Hat sich in der Mitte befunden. Vor Ort hat der Angeklagte beobachtet, wie eine Bierbank durch ein Schaufenster geworfen wurde. Unbeteiligte in der Gruppe hat es nicht gegeben.
Also, den Social-Media-Kanälen kann ich durchaus entnehmen, dass der Angeklagte sich für die rechte Fußball- und Ultraszene interessiert.
Naja, da ist er so durch Familie und Freunde ist er dazugekommen zu Lok Leipzig.
In der anschließenden Beweisaufnahme werden die Aussagen der Polizisten und andere Zeugenaussagen im Selbstleseverfahren angeordnet. Der Angeklagte Maximilian K. hat keine Einträge im Bundeszentralregister. Der Angeklagte Paul H. hat 2 Einträge. Ein Eintrag von 2013 über eine Sachbeschädigung in einem Freizeitclub und von 2015 über das Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Er wurde schließlich zu einer Geldstrafe verurteilt. Damit sind die Beweisaufnahme und die Verlesung der persönlichen Verhältnisse abgeschlossen.
Wir schließen jetzt die Beweisaufnahme und kommen zu den Plädoyers.
Also, ich weiß zwar von Körperverletzungsdelikten an dem Abend, kann diese aber je nach niemandem hier konkret nachweisen. Den Tatvorwurf selbst sehe ich als bestätigt und den beiden Angeklagten ist eine funktionale Mittäterschaft zu attestieren. Die Gruppe ist als Einheit anzusehen. Aufgrund diverser Faktoren ist in diesen Fällen das Jugendstrafrecht anzuwenden. Ich plädiere für 1 Jahr Jugendstrafe, die auf 2 Jahre Bewährung ausgesetzt werden soll. Zusätzlich sollen die Angeklagten eine Summe von 1.500 Euro für Herrn H. und 1.300 Euro für Herrn K. auferlegt werden.
Also für meine Angeklagten ist generell eine Anwendung unter das Jugendstrafrecht zu erfolgen. Für Maximilian K. würde ich so maximal 1 Jahr und 2 Monate mit einer Geldstrafe von 1.200, maximal 1.300 Euro zu verhängen. Für meinen Mandanten Paul H. fordere ich auch eine Strafe definitiv unter Anwendung des Jugendstrafrechts auszusetzen von einer Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe von, sagen wir, 1.500, 1.600 Euro maximal.
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Beide Angeklagten sind zu einer Jugendstrafe von 1 Jahr zu verurteilen. Maximilian K.'s Strafe wird zur Bewährung auf 2 Jahre und eine Geldstrafe von 1.300 Euro ausgesetzt, die er an den Verein Jugendhaus Leipzig zahlen muss. Paul H.'s Strafe wird ebenfalls auf 2 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Er muss außerdem 1.500 Euro an den Verein Mutterzentrum Leipzig zahlen. Der Tatbestand des besonders schweren Landfriedensbruches nach § 125 StGB ist aus Sicht des Gerichtes erfüllt.
Andreas Löbke ist uns zugeschaltet, er ist der Sprecher der Leipziger Polizei. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Löbke, es gibt in den sozialen Medien Berichte über Unruhe auch in anderen Stadtteilen, zum Beispiel in Leipzig-Plagwitz. Können Sie das bestätigen?
Also momentan ist mein Kenntnisstand, dass wir im Bereich des Leipziger Stadtteils Konnewitz, also im Süden, ein traditionell linkspolitisch geprägter Stadtteil, ein Szene-Stadtteil, eine Gruppierung von 150 plus, also wahrscheinlich eher mehr Personen hatten, die dem Fußballklientel zuzuordnen sind, wohl aus dem Fanklientel des ersten FC Lokomotive Leipzig und des Halleschen FC, die eine Fanfreundschaft pflegen und sich jetzt hier mit diesen Vereinen in irgendeiner Form diskreditieren möchte. Auf jeden Fall sind diese Personen wohl im Straßenzug Wolfgang-Heinze-Straße aufgefallen, haben dort unter anderem den Fischladen malträtiert, der als Vereinssitz des Roten Stern Leipzig, ein eher, und nicht eher, sondern ein aktiv dem linkspolitischen Spektrum verschriebener Fußballverein, diesen eben heimgesucht und erhebliche Sachbeschädigungen begangen, wohl auch noch im weiteren Umfeld. Insgesamt ermitteln wir deswegen wegen besonders schweren Landfriedensbruch.
Herr Lübcke, sind Sie da irgendwie kalt erwischt worden von diesen Entwicklungen?
Entschuldigen Sie, ich habe die Frage gerade ganz schlecht verstanden.
Ist die Polizei von diesen Entwicklungen jenseits der Legida-Demonstration und der Gegendemonstration, die natürlich viel Aufmerksamkeit gebündelt haben, kalt erwischt worden heute Abend?
Also es ist so gewesen, dass unser Hauptaugenmerk natürlich auf dem Versammlungsgeschehen im innerstädtischen Bereich rings um Legida und die Gegendemonstration gelegen hat. Aber wir haben auch sogenannte Raumschutzbereiche eingerichtet, die durchaus auch den südlichen Bereich der Stadt Leipzig umfasst haben. Deswegen konnten wir unsere Kräfte sehr zügig fortbringen und auch diese Tätergruppierung feststellen und festsetzen. Und gegenwärtig laufen polizeirechtliche und strafrechtliche Schritte gegen diese Person.
Andreas Löbke, der Sprecher der Leipziger Polizei, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Der Einspieler war aus einer MDR-Sendung vom 11. Januar 2016. An der Bewertung der Behörden hat sich lange nicht viel geändert. Immer wieder wurde versucht, den Angriff der Neonazis zu entpolitisieren, teilweise bis heute. Der folgende Redebeitrag eines Sympathisanten ist aus einer sehr subjektiven Perspektive über die letzten Jahre verfasst. Wütend, enttäuschend, danke für alles. Ich kann mich noch ziemlich genau an den 11. Januar 2016 erinnern. Ich war mit ein paar Bekannten in der Nähe der Legida-Veranstaltung, als eine andere Person am Telefon darüber informiert wurde, dass gerade auf der Wolfgang-Heinze-Straße Autos von uns bekannten Leuten zerlegt werden. Meine Begleitung und ich schauten uns ungläubig an. Eine weitere Person kam vorbei, informierte über die Situation und bestätigte die Meldung. Kurz entschlossen rannten meine Begleitung und ich Richtung Innenstadtring, aber es fuhren keine Straßenbahnen, also weiter zum nächsten Taxi. Die Male in meinem Leben, an denen ich mit dem Taxi gefahren bin, kann ich an einer Hand abzählen und natürlich waren auf dem Weg nach Konnewitz gefühlt alle Ampeln rot. Am Kreuz angekommen, traf gerade eine Hundertschaft der Polizei ein. Auf der Wolfgang-Heinze-Straße gab es schon eine Polizeikette, an denen sich einige Leute gesammelt hatten. Heute wird teilweise gesagt, dass Schlimmeres nicht passiert sei, weil so viele Bewohnerinnen in der Innenstadt waren. Ich bin mir da eigentlich gar nicht so sicher. Aus meiner damaligen WG in Konnewitz war ich der Einzige in der Innenstadt und von einem Großteil der Leute, die sich dann auf der Straße sammelten, hatte ich den Eindruck oder wusste es, dass sie von zu Hause oder aus einer der anliegenden Kneipen kamen. Genervt von den vielen Schaulustigen an den Absperrungen, war ich froh, dass es noch ein paar Gruppen gab, die die Faschos nicht einfach so davonkommen lassen wollten. Diese waren neben jenen Menschen, die den betroffenen Läden beim Aufräumen und Verbrettern geholfen haben, einer der Lichtblicke dieses Abends. In den folgenden Tagen wurde sich viel getroffen und ausgetauscht. Veranstaltungen wie die Demo, die Kundgebung mit dem Straßenfrühstück oder die Informationsveranstaltung im Coney Island waren alle sehr gut besucht. Und eine Zeit lang war es kaum möglich, sich in Gruppen auf der Straße zu treffen, ohne dass andere gleich wieder an einen erneuten Angriff dachten und Alarmmeldungen absetzten. Von der Vernetzung, der Sensibilisierung und den Vorbereitungen auf einen erneuten Angriff sowie dem Interesse, etwas über die Strukturen hinter dem Angriff der Neonazis zu erfahren, ist heute kaum noch etwas übrig geblieben. Ich bin wütend darüber, was ich im Nachgang von den Menschen, die während des Angriffes auf der Straße waren, erfahren musste. Was die Polizei alles zu den Betreiberinnen der Läden gesagt hat und wie die Ermittlungen gelaufen sind. Wie offensichtlich Polizistinnen vor der Tat im Austausch mit den Tätern standen. Dann die Geschichte mit dem Justizbeamten, der immer noch nicht seinen Prozess hatte. Oder dem Projektleiter der MDR-Tochterfirma, der ziemlich eng in den rechtsradikalen Strukturen dieser Stadt steckt, und niemand darüber berichten will. Ich bin wütend dass auf den Baustellen für die Neubauten in der Wolfgang-Heinze-Straße bekannte Faschos und auch Angreifer vom 11. Januar arbeiten und es niemanden zu stören scheint. Ich bin enttäuscht, dass Menschen zum Teil ohne größere Begleitung aus dem Stadtteil vor Gericht aussagen mussten. Dass Menschen, die versuchen, eine Prozessbeobachtung durchzuführen, im Gericht von Neonazis bedroht werden können. Dass die engagierten Mitglieder der Prozessbeobachtungsgruppe in ihrer Anzahl eine Begleitung der Prozesse über einen so langen Zeitraum unmöglich stemmen können. Enttäuscht darüber, dass im letzten Jahr im bayerischen Würzburg mehr Menschen gegen einen Neonazi, der im Angriff in Konnewitz dabei war, auf der Straße vor seinem neuen Laden waren, als sich in den letzten Jahren in Leipzig für die Prozesse interessierten. 2016 gab es Ansätze und Bestrebungen, dass die Menschen jetzt eher ihre Blase in Konnewitz verlassen und jene Menschen in Sachsen, der Provinz, unterstützen, denen es noch beschissener geht, die nicht so viele bundesweite Solidarität nach rechten Angriffen erfahren wie Konnewitz nach dem 11. Januar. Davon ist heute, 5 Jahre danach, kaum noch etwas übrig. Nicht aufgeben. Aber heute ist auch ein Ort und Tag, einmal Danke zu sagen. Danke an die Menschen in antifaschistischen Recherchestrukturen, die immer wieder die Netzwerke und Faschos bekannt machen und offenlegen. Die Journalistinnen, die recherchieren, berichten und sich nicht unterkriegen lassen. Danke an die Menschen und Projekte in Konnewitz, die Prozessbeobachtungen, Chronik LE, Rassismus tötet Leipzig für die Veranstaltung. Demos und Kundgebungen, die Solidaritätsarbeit und alle Texte in den letzten Jahren. Danke an alle Antifaschistinnen, für die Antifaschismus bis heute Handarbeit ist, die Neonazis das Leben schwer machen und dafür vom Staat verfolgt werden. Freiheit für Lina und alle Antifaschistinnen. Vielen Dank für diese Veranstaltung heute und an alle daran Beteiligten. Alerta Antifaschista.
Danke auch für diesen Redebeitrag. Werfen wir nun einen Blick zurück in den Gerichtssaal. Es folgt der zweite Akt. Ich sehe dort schon wieder Bewegung und die Richterin nimmt ihren Platz ein. Prozess 9 gegen Julian F. aus Erfurt. 5. Februar 2019, Amtsgericht Leipzig. Verhandlung gegen den 22-jährigen Julian F. Den Vorsitz hat Amtsrichterin Ludewig inne. Die Staatsanwaltschaft wird von Herrn Brückner vertreten. Der Angeklagte von Rechtsanwältin Schreiter aus Erfurt. Der Angeklagte, der als Paketzusteller arbeitet, war zur Tatzeit Heranwachsender. Das heißt zwischen 19 und 21 Jahren. Außerdem werden ihm von der Jugendgerichtshilfe Reifedefizite attestiert. Verhandelt wird daher vor einem Jugendschöffengericht. Es folgt die Anklageverlesung und die Verständigung.
Am 11. Januar 2016 soll sich der Angeklagte Julian F. gegen 19.20 Uhr mit etwa 250 weiteren Personen im linken Stadtteil Konnewitz getroffen haben. Gegen eine geständige Einlassung, mehr als eine Bestätigung des schon Bekannten, wird dem Angeklagten eine Jugendstrafe zwischen 1 Jahr plus 2 Monaten und 1 Jahr plus 5 Monaten, die auf Bewährung ausgesetzt wird, zugesichert.
Ich stimme zu, allerdings möchte ich noch auf eine ausstehende Entscheidung des Amtsgerichtes Erfurt hinweisen, wo noch ein weiterer Prozess gegen Herrn F. läuft. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob der Angeklagte tatsächlich nach Jugend- oder bereits nach Erwachsenenstrafrecht zu verurteilen ist oder zu behandeln ist.
Wenn sich Erkenntnisse ergeben, dass der Angeklagte nicht mehr unter das Jugendstrafrecht fällt, wäre die Verständigung des Geständnisses hinfällig.
Es folgt die Einlassung des Angeklagten.
Mein Plan war es, zur Legida-Kundgebung zu fahren. Hierfür habe ich mich mit mehreren Personen aus Erfurt getroffen. Unterwegs habe ich dann von anderen gehört, dass ich stattdessen nach Konnewitz gehen sollte. Das habe ich aber nicht so viel ernst genommen. An einem Vortreffpunkt vor Leipzig haben ca. mehr als 100 Menschen gewesen. Viele von ihnen waren vermummt. Dort hat dann jemand erklärt, dass wir nach Konnewitz fahren. Daraufhin haben sich dann die Leute in die Autos gesetzt und sind dann in den Leipziger Stadtteil gefahren. Dort wurden die Autos abgestellt und wir sind dann in einer größeren Masse halt losgezogen. Plötzlich fingen an, Leute um mich herum Bengalos zu zünden und zu randalieren. Und nach wenigen Minuten wurden wir von der Polizei festgesetzt.
genau hat sich der Abend ereignet? Wie haben Sie von dem Vorhaben erfahren? Und bitte konkretisieren Sie Ihre Aussagen.
Von der geplanten Fahrt nach Leipzig zum einjährigen Jubiläum von Legida habe ich durch eine Rundnachricht von WhatsApp Kenntnis erlangt. Sofort getroffen habe ich mich dann mit ca. 15 bis 20 Personen am Erfurter Bahnhof. Von dessen habe ich ein paar Leute gekannt. Insgesamt sind wir mit 3 Autos aus Erfurt losgefahren. Unterwegs haben wir Melling gehalten. Dort sind weitere mir unbekannte Personen mit 2 Autos dazugekommen. Diese haben dann erzählt, dass es nach Konnewitz gehen soll. Das habe ich dann als Spaß erfunden. Der nächste Halt war dann bei einer Autobahnabfahrt bei Leipzig. Dort sind bereits mehrere Menschen gewesen, alle schwarz gekleidet, ein paar auch vermummt. Ich selbst habe mich nicht zum Vermummen dabei gehabt. Wurden Steine ausgegeben und außerdem Zettel mit dem nächsten Treffpunkt verteilt. Es wurde gesagt, dass von jedem, der abhaut, die Kennzeichen aufgeschrieben würden. Das hat mich schon sehr beängstigt. Insgesamt hat der Aufenthalt vielleicht ca. 5 Minuten gedauert. Dann sind wir eine Viertelstunde ungefähr nach Leipzig gefahren und vom Parkplatz aus nochmal 10 Minuten gelaufen. Die meisten waren bereits vermummt. Eine Person hatte uns mit Rufen wie "Jetzt geht's los!" motiviert. Dann ist die Menge von 0 auf 100 in die Straße reingerannt, wurden Bengalos gezündet und Fenster eingeworfen und gegen Autos getreten.
Und wo befanden Sie sich zu dem Zeitpunkt?
Ich bin über die ganze Zeit hinten gelaufen. Die Person aus meiner Reisegruppe aus Erfurt habe ich dann aus den Augen verloren. Ich selbst habe keine Scheiben eingeworfen und keine Bengalos gezündet. Insgesamt hat alles nur so 5 Minuten ungefähr gedauert. Viele Personen haben Sturmhauben mit Farben wie Rot-Weiß getragen. Würde ich sagen, das ordne ich ungefähr den Fans von dem hallischen FC zu. Aber nicht Rot-Weiß Erfurt. Auf der Fahrt vom letzten Vortreffpunkt nach Leipzig habe ich noch mit meinen Mitfahrern mich unterhalten. So, na scheiße, wären wir mal bloß zu Hause geblieben. Wir wollten ja eigentlich nur zur Legida-Demo.
Und warum sind Sie dann nicht weggefahren? Man muss sich ja nicht an so einen Zettel halten.
Ja, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht so genau sagen.
Wie ist denn Ihre politische Einstellung?
Ja, also damals war ich rechts und habe auch nur rechte Freunde gehabt. Die haben mich beim Fußball kennengelernt und später sind wir dann auch zu Demos gefahren. Darunter waren auch NPD-Mitglieder. Von denen ist aber keiner in den 3 Autos aus Erfurt nach Leipzig gefahren. An den Ausschreitungen in Konnewitz haben sich nur Menschen vorn und an der Seite so aktiv beteiligt. Also im Endeffekt schon die Mehrheit. Kurz vor der Festsetzung habe ich dann auf der Straße einen Haufen mit abgelegten Steinen und Teleskopschlagstöcken gesehen.
Sind Sie denn heute immer noch rechts?
Also ich bin ganz normaler Bürger, der seine Steuern zahlt. Früher habe ich dagegen jede Woche zu rechten Demos gegangen.
Ja, haben Sie denn in Ihrer Gruppe eine Funktion inne gehabt?
Nö, ich bin nur unterstützend dabei gewesen.
Und haben Sie Gewalt als poetisches Mittel angewandt?
Also bei Demos nie, nur wenn ich betrunken war.
Wertes Gericht, ich möchte noch weitere Anklagen gegen Herrn F. anbringen. So hat er im Mai 2016 am Himmelfahrtstag mit anderen das AJZ, Alternatives Jugendzentrum bedeutet das, in Erfurt angegriffen. Dabei wurde unter anderem Dreckszecken und Sieg Heil gerufen. Im September 2017 ist er bei einem weiteren Übergriff dabei gewesen. Herr F., ich habe schon den Eindruck, dass Sie Gewalt für ein privates Mittel halten.
Ja, das sei damals gewesen.
Sie waren damals Teil der Gruppe Kollektiv 56. Auf Ihrer Facebook-Seite beschreibt sich die Gruppierung als Jugendliche aus Erfurt, die die Schnauze voll von politischer Korrektheit und Umerziehung haben. Wir würden sie auf den Straßen der Stadt finden.
Ja, dieser Gruppe habe ich Mitte 2016 angehört, nachdem ich wegen des Angriffs auf das AJZ Erfurt einige Monate in Untersuchungshaft war, habe ich mich von allen distanziert. Bin jetzt nicht mehr politisch.
Diese Distanzierung sieht dann etwa so aus, dass Sie mit Robert B., Axel G., Tobias K., David L., Johann Walter R. und Thomas S., alle Teile dieser Gruppe, in Konnewitz festgenommen wurden.
Ja, also die Herren BKL und R. kenne ich und habe sie in Konnewitz gesehen.
Es folgte Beweisaufnahme. Auf die Anhörung von ZeugInnen wird verzichtet. Stattdessen werden die Aussagen von mehreren ZeugInnen im Selbstleseverfahren hinzugezogen. Dafür wird die Verhandlung kurz eine halbe Stunde unterbrochen.
Im Bundeszentralregister finden sich 5 Einträge zur RNF, beginnend mit den Urteilen aus dem Jahr 2013, unter anderem wegen vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung sowie versuchter räuberischer Erpressung. Teilweise handelt es sich um Aktivitäten im Fußballmilieu, so einen Faustschlag gegen Polizisten bei einer Personalienfeststellung nach einer Sachbeschädigung, und teilweise um rassistisch motivierte Gewalttaten wie Schläge und Tritte gegen einen als Fidschi beleidigten Mann. Der letzte Eintrag bezieht sich auf einen Vorfall vom 5. Mai 2016, wie bereits erwähnt. Zusammen mit anderen Personen hat der Angeklagte dabei eine andere Person angegriffen und ihr mehrere Gegenstände geraubt, unter anderem eine teure Kamera. Er war dabei betrunken und maskiert, wie heute. Am selben Tag soll er am Überfall auf das AJZ in Erfurt beteiligt gewesen sein. Dazu steht der Prozess allerdings noch aus.
Ja, also ich muss halt dazu sagen, nach dem Überfall auf das AJZ und aus der Untersuchungshaft heraus habe ich Kontakt zu einem Aussteigerprogramm aufgenommen. Aber es ist halt nie zu einem Treffen gekommen.
Damit ist die Beweisaufnahme abgeschlossen und es folgen die Plädoyers.
Herr des Gerichts, ich sehe den Tatbeweis als bestätigt an. Der Angeklagte hat sich geständig gezeigt und auf Nachfrage sehr detailliert Auskunft gegeben. Vielen Dank dafür. Durch die Berichte von Polizisten und weiteren Zeuginnen wird gestützt, was der Angeklagte eingeräumt hat. Ich schließe mich dem Bericht der Jugendgerichtshilfe an, wonach bei dem Angeklagten zum Tatzeitpunkt erhebliche Reifedefizite vorgelegen haben. Hierzu zählen beispielsweise Geltungsdrang und Abenteuerlust, das Verlassen auf Unterstützung durch die Familie. Jedoch kann man nicht von jugendtypischen Verfehlungen sprechen, sondern hier von einem planmäßigen Agieren, bei dem eine politische Gruppierung Gewalt auf die Straße getragen hat. Der Angeklagte hat Gewalt damals für ein probates Mittel gehalten und auch selbst wiederholt ausgeübt. Er ist dafür extra aus einer anderen Stadt angereist. Es handelt sich hier um Einschüchterung und einen Angriff auf das Sicherheitsgefühl eines gesamten Stadtteils. Dabei wurde bewusst in Kauf genommen, dass diese Personen verletzt werden könnten. Es ist daher als Ausdruck eines politischen Aktivismus zu sehen und der Angeklagte ist bereits mehrfach vorbestraft und war zum Tatzeitpunkt auf Bewährung. Diese Bewährung hat sich bewährt und ihm zugunsten zu halten ist sein Geständnis. Ich fordere daher, 1 Jahr und 5 Monate ebenfalls wieder zur Bewährung auszusetzen, auf eine Zeit von 3 Jahren, vielleicht zusätzlich eine Geldstrafe von 200.000 Euro an die Staatskasse. Vielen Dank.
Also ich schließe mich da so der Staatsanwaltschaft im Wesentlichen an. Ich fordere aber allerdings so ein Strafmaß auf 1 Jahr und 2 Monaten, ausgesetzt auf Bewährung natürlich, gar keine Frage. Zusätzlich auch eine Geldstrafe von insgesamt 3.000 Euro gezahlt werden, warum aber eine Summe von 2.000 Euro aus einer anderen Verurteilung beinhaltet sein sollen, die mein Mandant bereits seit einiger Zeit zahlt.
Das Urteil wird gefällt.
Im Namen der Regionalliga Nordost ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird zu 1 Jahr und 5 Monaten auf Bewährung sowie zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro verurteilt.
Wir kommen zum letzten Prozess für heute. Prozess 21 gegen Robin P. Am 9. Juli 2019 beginnt der 21. Prozess am Amtsgericht Leipzig. Angeklagt ist diesmal der Dresdner Robin P., der sich durch den Anwalt Fricke vertreten lässt. Das Gericht ist mit der Jugendrichterin Ludewig, die bereits etliche der Täter zu milden Bewährungsstrafen verurteilte, und durch den Staatsanwalt Sprinz vertreten. Das Besondere an dieser Verhandlung ist P.s Vorstrafenregister, das unter anderem den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung enthält. Verhandlungstag 1. Zum ersten von insgesamt 5 Verhandlungstagen erscheint der Angeklagte Robin P. zu spät im Gerichtssaal. Es sind außerdem 5 Polizeibeamte und ein Augenzeuge geladen. Letzterer hat aber gar keine Vorladung erhalten und erst über einen Anruf 2 Stunden vor Verhandlungsbeginn erfahren, dass er im Gericht auftauchen müsse. Er erklärt schließlich, im Kiez unterwegs gewesen zu sein, als er die Gruppe an der Ecke Biedermannstraße, Meusdorfer Straße sah. Jemand hat Steine mitgeführt. Er hat Gegenstände in den Händen erkannt und einige vermummte Gesichter gesehen. 2 der Polizeibeamten können das Gesicht des Angeklagten identifizieren. Nach einem kurzen Gespräch zwischen Verteidigung und Gericht wird die Verhandlung unterbrochen. Sie wird knapp eine Woche später fortgesetzt. Verhandlungstag 2. Zum zweiten Termin kommt Robin P. abermals zu spät. Sein Anwalt ebenfalls. Es werden 2 Zeugen gehört. Einer von ihnen ist Eigentümer eines Ladengeschäfts auf der Wolfgang-Heinze-Straße. Der Laden wurde fast komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro. Von diesem Betrag habe die Versicherung nur 8.500 Euro gezahlt. Der Rest wurde über eine private Initiative getragen. Im Anschluss daran werden die Mitschnitte der Notrufe gehört, daraufhin Beweisvideos von der Polizei und von AnwohnerInnen. Verhandlungstag 3.
Ey, sorry, wir sind schon wieder zu spät. Richtig harte Sorry, es tut uns wirklich leid. Okay, Verhandlungstag 3. Zunächst würde ich erstmal einen Antrag stellen, das Verfahren auszusetzen, weil Mandant nicht so schnell lesen kann. Außerdem besteht kein Bezug zu meinem Mandanten. Das möchte ich hier bitte nochmal ausdrücklich festhalten. Rein theoretisch brauchten wir so 20 bis 30 Verhandlungstage, um den ganzen gerecht zu werden. Und falls mein Antrag nicht stattgegeben wird, werde ich zum Bundesverfassungsgericht gehen und das ist kein Scheiß.
Herr Verteidiger, Sie haben die Akten vorliegen. Ist es nicht Ihre Aufgabe, diese Ihrem Mandanten zur Kenntnis zu bringen?
Der Antrag der Verteidigung wird abgelehnt. In der folgenden Beweisaufnahme kommen Zeugen zu Wort, die gesehen haben, wie ein Sprengsatz in einen Dönerladen auf der Wolfgang-Heinze-Straße geworfen wurde.
Also ich beantrage hier erstmal eine Augenscheinnahme dieses Videomaterials, um zu prüfen, ob mein Mandant überhaupt vor Ort gewesen ist.
Herr Verteidiger, Sie sehen hier selbst in einem Brief, dass Ihr Mandant bereits am 3.5.2016 erklärt hat, keinen Stein und keine Flasche geworfen zu haben. Wissen Sie, was es bedeutet? Er gibt zu, da gewesen zu sein.
Also, Nein.
Danach scheint die Beweisaufnahme abgeschlossen zu sein. Es folgt der Bericht der Jugendgerichtshilfe. Diese beantragt, die Öffentlichkeit auszuschließen. Fricke stimmt ihr zu. Mit der Begründung des Schutzes der persönlichen Daten des Angeklagten gibt Richterin Ludewig dem statt. Verhandlungstag 4. 4 Wochen später wird die Verhandlung fortgeführt. Mehrere Zeugen, die geladen werden sollten, sind nicht erschienen. Darunter befindet sich unter anderem ein Herr M., dessen Adresse nicht ladungsfähig war. Ronny G., bereits verurteilt für seine Beteiligung am Angriff auf Konnewitz, ist ebenfalls nicht gekommen. Begründung: Urlaub. 1,5 Stunden nach Verhandlungsbeginn geht es dann wirklich los. Der Angeklagte kam erneut zu spät.
Ja, sorry, also mit Pünktlichkeit haben wir es nicht so. Verhandlungstag 4 zeigt das auf jeden Fall ziemlich gut. Wie gesagt, sorry nochmal dafür. Ich habe einfach viel zu viel zu tun und mein Mandant eh. Auch nach 4 Wochen Verhandlungspause hatte ich einfach nicht genügend Zeit gehabt, die Akten ausführlich zu lesen.
Herr Verteidiger, jetzt nach 3 Monaten Verhandlung meines Erachtens hatten Sie ausreichend Zeit, diese zu lesen.
Die Akten hatten zum vergangenen Verhandlungstag dargelegen. Sie wollten sie jedoch nicht mitnehmen, da Sie mit dem Cabrio unterwegs waren.
Ich möchte wirklich sagen, dass es wirklich mein Cabrio war und ich kann nichts dafür, dass halt einfach keine Überdachung vorhanden war.
Es erfolgt die Sichtung des Auszugs aus dem Bundeszentralregister. Zu finden sind 8 Einträge, die sich über einen Zeitraum von 2011 bis 2016 ziehen. Sie enthalten einen Eintrag vom 28.07.2011 wegen Diebstahls und Körperverletzung, 2 Einträge von 2012 mit 3 Fällen von Diebstahl und einer Körperverletzung, 2 Fälle aus 2013, darunter ein Fall von Betrug und ein Fall vom 28.11. von Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Der Eintrag von 2014 betrifft einen weiteren Diebstahl und eine Sachbeschädigung, der Eintrag vom 11.05.2015 sogar die Bildung einer kriminellen Vereinigung und Tateinhalt mit Körperverletzung. Nach dem Angriff auf Konnewitz findet sich auch noch ein Eintrag vom 01.04.2016 mit Verstoß gegen das Vermummungsverbot. Die Jugendgerichtshilfe will dem nichts hinzufügen. Nachdem noch die Fotos von P. vom Tatabend gezeigt werden, wird die Beweisaufnahme beendet und es folgen die Plädoyers.
Hohes Gericht, wir sind der Auffassung, dass Robin P. nach Erwachsenenstrafrecht zu verurteilen ist, weil er im Januar 2016 bereits 2 Jahre im Berufsleben stand, eine eigene Wohnung führte und wirklich nur nicht mehr mit einem Jugendlichen vergleichbar ist, auch wenn er genauso ständig zu spät kommt. Für ihn spricht jedoch, dass er seit dem 11.01.2016 nicht mehr straffällig geworden ist. Seine Vorstrafen sprechen jedoch gegen ihn. Wir fordern deswegen 1 Jahr und 6 Monate, wie Sie ja auch 7 Jahre, eine positive Sozialprognose.
Ja eben, es gibt eine positive Sozialprognose. Ich verstehe auch gar nicht so richtig, warum wir immer noch hier sind. Und ja, generell weiß ich das eigentlich auch nicht so richtig, warum ich hier bin. Vielleicht sollte ich mich doch wieder lieber setzen.
Der Verteidiger Fricke sagt in seinem Plädoyer einen Haufen wirres Zeug und letzten Endes forderte er eigentlich gar nichts.
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Robin P. wird zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 5 Monaten verurteilt nach Erwachsenenstrafrecht. Ich halte eine Bewährung jedoch für angebracht, weil ich ihm nicht im Wege stehen möchte, ein rechtschaffenes Leben zu führen und ihm trotz seines ellenlangen Vorstrafenregisters die Chance geben will, sich zu bessern.
Vielen lieben Dank, das sehe ich auf jeden Fall auch so.
Die Staatsanwaltschaft schließt sich an.
Damit sind für heute die Verhandlungen beendet. Wir schließen den Gerichtssaal. Immer wieder sind seit Beginn der Konnewitz-Prozesse Verhandlungen ausgefallen und oder verschoben worden. Von den insgesamt 217 Angeklagten sind bis zum 10. September 2020, über 4,5 Jahre nach der Tat, laut Angaben des Justizministeriums erst 114 Personen rechtskräftig verurteilt. In 19 Fällen stand zu diesem Zeitpunkt die Berufung noch aus. In 2 Fällen war die Frist zur Einlegung von Rechtsmitteln gegen das Urteil in erster Instanz noch nicht abgelaufen.
Das war es tatsächlich von unserem Schauspiel an sich. Wie gesagt, wir haben jetzt nur 4 Prozesse von weiteren Unzähligen da gerade rausgeschaut und rausgesucht und sozusagen die Perlen des Ganzen aufgegriffen. Und so unsere Freude daran, tatsächlich auch von der Vorbereitung her, war super groß und wir hatten mega viel Spaß dran. Allerdings sollten wir echt nicht vergessen, dass diese Prozesse wirklich explizit so stattgefunden haben. Ne? Also wir haben so ganz minimale Veränderungen lediglich durchgeführt, aber alles in allem haben diese Prozesse exakt so stattgefunden. Was zum großen Erschrecken halt auch wieder zeigt, in was für einem Umfang die deutsche Justiz versucht, rechte Gewalttaten aufzudecken, nämlich nicht viel. Sie haben kein großes Interesse daran, diese aufzudecken, lediglich werden explizit linke Aktivistinnen seit Jahren diffamiert und als angeblich rechte Terrorzellen dargestellt. Andere Verfahren, wie, um nur einige Beispiele zu nennen, das NSU-Prozess oder den Attentat auf Halle, sind sowas von unzufriedend und dass ich einfach nur so wütend bin und mir die Frage stelle, was das Ganze soll. Und ich glaube, dass einfach solange solche Gewalttaten, wo Menschen immer nur noch als Einzeltäter dargestellt werden, sei es darum, dass Mails an Nebenklagenvertreterinnen des NSU-Prozesses mit der Unterschrift NSU 2.0 geführt werden, sei es, dass sich eine Prepper-Gruppe auf den Tag X vorbereitet und im so diversen Rassenkampf, in Anführungszeichen, sich darauf vorbereiten, wo Burschenschaftler Teile der Bundeswehr als auch Anwälte zugehörig fühlen, solange wie Menschen in Griechenland oder Bosnien und in sonst welchen Außengrenzen
ums Überleben kämpfen und auch hier in Deutschland unter massivsten menschenverachtenden Bedingungen hausen müssen, solange wie ebenfalls jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wird oder jetzt auch, wie es so das letzte Jahr geprägt war unter angeblichen Bürgerbewegungen von Querdenken, wo sich massivst rechte Täter mit zugehörig fühlen und einfach Hand in Hand mit angeblich normalen Bürgis laufen, so lange werden wir als Gruppe von Rassismus tötet auf jeden Fall immer noch hier stehen und unsere politische Theorie in eine scheiß politische Praxis umwandeln und werden nicht aufhören, bevor Missstände angezeigt und angeklagt werden und es halt irgendwann zu einem Gerechtigkeitssinn kommt, wobei ich denke, dass es den gar nicht mehr gibt. Vielen Dank, dass ihr alle da wart.